Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pariser Salon. Einer Folge, der ich, bevor ich jetzt weiter drauf eingehe, unbedingt erstmal eine Triggerwarnung vorweg schicken möchte. Es wird in dieser Folge um die Themen Tod, Sterben und Krankheit gehen. Und wer sich dem nicht gewachsen fühlt oder wer gerade in einer schwierigen Phase ist und denkt, oh nee, das kann ich gerade nicht, der hat jetzt an dieser Stelle die Chance auszusteigen. Allen anderen möchte ich aber sagen, habt keine Sorge, habt keine Angst. Es wird keine deprimierende Folge, sondern eher eine hoffnungsvolle Folge. Und zwar geht es darum, ich habe mit meiner Patentante Barbara gesprochen. Sie war 46 Jahre lang Kinderkrankenschwester. Diese Zahl ist einfach der Wahnsinn. Und sie hat die ganze Zeit auf der gleichen Station gearbeitet und hat dort schwerkranke Kinder gepflegt, aber auch in den Tod begleitet. Und nicht nur dort hat sie das getan, sondern auch außerhalb des Klinikums. Wenn bei uns in der Familie Menschen krank waren oder krank sind oder sterben, dann ist sie auf jeden Fall immer als Erste zur Stelle, weil man auch automatisch zum Telefonhörer greift. Wenn irgendein Kind verletzt ist oder ein Erwachsener oder man irgendeine Frage hat, dann meldet man sich erstmal bei ihr. Und wir werden über diese Zeit sprechen, also ihre Zeit im Klinikum als Kinderkrankenschwester. Wir werden darüber sprechen, wie es ist, wenn man kleine, große Kinder begleitet beim Sterben, wie das ist, wie man da irgendwie einen Weg findet, einen Umgang mitfindet, wie ihre Einstellung grundsätzlich zum Tod ist, was sie gelernt hat über all die Jahre. Wir werden darüber sprechen, wie es war, die eigenen Eltern beim Sterben zu begleiten, also meine Großeltern, und wie wir da in der ganzen Familie, wir sind eine sehr, sehr große Familie, wie wir damit umgegangen sind. Also das war ein bisschen, ich möchte sagen, nicht so gewöhnlich, wie man sich das vorstellt. Also wir haben meine Großeltern, ihre Eltern und die Eltern meiner Mutter auf eine besondere Art und Weise begleitet und auch nachher verabschiedet. Und darüber sprechen wir. Ich überlege gerade mal, es wird ein bisschen philosophisch und oder auch an manchen Stellen ein bisschen spirituell, weil wir darüber reden, wie unsere Haltung oder unsere Erfahrung zum Thema Tod ist. Das ist unsere ganz persönliche Erfahrung und das betonen wir auch immer wieder. Also wir möchten da niemandem etwas vorschreiben, sag ich jetzt mal, oder beeinflussen, weil jeder hat ja seinen eigenen Umgang. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es helfen kann, um ja mit diesen Themen Tod und Sterben, die ja doch immer noch schwierig sind in unserer Gesellschaft. Also natürlich sind sie traurig, aber ich habe so das Gefühl, dass der Umgang damit manchmal noch sehr schwierig ist. Und ich sag mal, wir haben so einen anderen Umgang vielleicht damit gelernt und wir gehen da sehr offen mit um. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer, und das muss ich jetzt eigentlich nicht extra erwähnen, immer traurig, wenn ein Mensch geht. Aber vielleicht hilft euch das ein bisschen oder vielleicht interessiert es euch auch. Und auch wenn es so vermeintlich schwere Themen sind und wir zwischendurch auch mal schlucken müssen und uns die Tränen kommen, ist es aber auch eine herzliche und offene Folge oder ein offenes Gespräch. Und wir lachen auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Und jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Klingt jetzt an dieser Stelle komisch, aber hört gerne rein. Ich würde mich freuen. Ihr könnt auch gerne Nachfragen stellen oder Kommentare da lassen. Und ja, dann geht's jetzt los mit der Folge. Und nochmal ein ganz kleiner Nachtrag. Wir hatten zum Ende der Folge hin ein paar Tonprobleme, beziehungsweise mein Equipment hatte ein paar Tonprobleme. Wir haben versucht, das zu beheben. Aber ihr werdet es merken. Wir entschuldigen uns schon mal dafür. Man kann es sich trotzdem anhören. Also wenn ihr das merkt, jetzt klingt es ein bisschen komisch, das geht irgendwann wieder vorbei. Vielen Dank fürs Verständnis. Wie gut, dass man alles rausschneiden kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man weiß nicht, was man sagen soll. Wenn ich dich beobachte, sieht es aus, als ob du angespannt bist. Bist du angespannt?
Eigentlich nicht.
Hast du Lust, darüber zu reden?
Auf jeden Fall. Was heißt Lust? Aber das ist ja mein Leben oder ist ja mein Thema auch.
Genau. Ja, ich sag herzlich willkommen, meine liebe Barbara, meine Tante, die in meinem Podcast ist und die sich fragt, worüber reden wir denn heute eigentlich? Ist dir das jetzt so klar, worüber wir jetzt reden, oder soll ich dir eine kleine Einführung geben?
Ist mir nicht klar, aber ich lasse mich drauf ein und das, was ich beantworten kann, beantworte ich oder erzähle meine Sicht. Und wenn nicht, dann nicht.
Ja, ich bin mir sicher, dass du, dass du viel erzählen kannst. Weil ich kann ja mal kurz erklären, also das Thema heute, habe ich ja eingangs schon gesagt, es geht um Tod und Sterben. Also wer jetzt das Intro nicht gehört hat, hier schon mal nochmal die kleine Triggerwarnung, ne? Wer damit nicht umgehen kann oder das Gefühl hat, das ist zu viel für ihn und Tod und Trauer und Sterben sind nicht seine Themen, der hat jetzt die Chance noch auszusteigen. Allerdings plädiere ich auch dafür, sich das anzuhören, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie du damit umgehst und wie du das in deinem Leben erlebt hast, Sterben und Tod, dass das schon auch nochmal ein neues Gefühl dazu, neue Ansichten aufdecken kann und dass man da vielleicht was für sich mitnehmen kann. Und dass du jetzt hier sitzt, das wusste ich vorher. Also das habe ich, bevor ich den Podcast gestartet habe, wusste ich, dass ich mit dir sprechen will. Und ich wusste auch, worüber du wusstest es nicht. Aber weil es geht ja darum, es geht um Geschichten und Menschen, von denen ich denke, dass sie was zu erzählen haben oder eine Geschichte erlebt haben oder ein Leben leben, was mich inspiriert. Und da warst du auf jeden Fall auf meiner Liste. Und ich weiß nicht, ob ich dir das je gesagt habe, aber ich habe jetzt auch ein bisschen gewartet. Aber jetzt kam mir das Thema Tod wieder in mein Leben. Ich habe ja vor ein paar Wochen meine Oma verloren. Die letzte Oma, die ich hatte, ist jetzt auch gegangen. Und ich habe da ja nochmal so eine, ja, das klingt vielleicht jetzt komisch, schöne Erfahrung gemacht, was das auch bedeuten kann und wie viel Frieden und Dankbarkeit man auch empfinden kann, wenn man einen Menschen so in den letzten Tagen begleitet. So, und jetzt, ich will gar nicht über mich reden. Warum ich überhaupt mit dir darüber reden wollte, ist, du bist Kinderkrankenschwester, du bist offiziell jetzt in Rente, aber du sagst immer einmal Kinderkrankenschwester, immer Kinderkrankenschwester. Und du hast auf einer Station jahrelang gearbeitet, wo es nicht nur darum ging, Kinder zu heilen, sondern auch einfach in den Tod zu begleiten, weil da teilweise Kinder mit unheilbaren Krankheiten waren. Du kannst da gleich nochmal näher Einblick geben. Und es ist nicht nur so, dass du da gepflegt hast, sondern auch außerhalb der Station. Und immer wenn in der Familie irgendwo ein Krankheitsfall ist, bist du nicht weit. Und man weiß immer, man kann dich anrufen, egal ob Platzwunde von der Biene gestochen oder es ist der letzte Weg, dann bist du auf jeden Fall immer da. Jetzt würde mich natürlich, oder mich interessiert, ich kenne ja die Geschichte, aber ich fände es schön, wenn du mal ein bisschen erzählst. Ich fange jetzt mit einer leichten Frage an. Kannst du dich noch dran erinnern an das erste Mal, als du einen Menschen begleitet hast, der gestorben ist?
Kann ich nicht wirklich, weil man ja in dieses Thema so reinwächst. Ich kann mich erinnern, dass ich als Schülerin neben ein Bett gesetzt wurde, in dem ein junges Mädchen lag, von der man mir aber nicht gesagt hatte, dass sie präfinal, also kurz vor dem Tod ist. Und da habe ich voll das Bild und ich habe einfach nur daneben gesessen. Also ich war auch nicht überfordert, ich musste ja gar nichts machen. Ich habe da nur gesessen. Das war, glaube ich, so das erste Mal, obwohl davor ist mir das schon mal passiert, auch als Schülerin. Auf meiner ersten Station, da sollte ich mich um ein Baby kümmern, das nach einem Autounfall nur überwacht werden sollte. Und dann hat man gedacht, ja, die Schülerin füttern kann sie das ja und ein Auge auf das Baby kann sie auch haben. Und nachdem das gefüttert war, war ganz unauffällig und auf einmal lag es tot im Bett. Da hat man bei mir den Fehler gemacht. Ich als 17-jährige Schülerin wurde dann in mein Zimmer geschickt, damit ich eine Pause mache. Und währenddessen hat man sich um das Kind gekümmert. Das konnte auch nicht mehr reanimiert werden. Danach hat man dann drei Sätze mit mir darüber gesprochen, ob das Kind denn ein Bäuerchen gemacht hat, dass ich sofort dachte, und das wird ja jeder denken, habe ich was falsch gemacht. Mehr wurde da mit mir dann auch nicht drüber gesprochen. Das war vielleicht das erste Mal. Aber beim zweiten Mal, ja, das sind die zwei ersten, glaube ich. Und da wusste ich nicht, dass das irgendwann mein Thema wird. Und eigentlich ist es auch nicht mein Thema. Ich war einfach schon öfter öfter dabei oder ich habe Kinder begleitet. Wir haben Mukoviszidose-Patienten betreut, von der Erstdiagnose bis sie dann Jahre später friedlich bei mir auf der Station einschlafen durften. Weiter weg oder weiter dran?
Weiter dran. Und genau, Mukoviszidose können wir gleich nochmal erklären. Du war, als Schülerin ist ja so, da durchläuft man ja alle Stationen und irgendwann bist du ja dann auf die Station gekommen. Aber wenn wir nochmal einmal zurückgehen, wann wusstest du, dass du Kinderkrankenschwester werden möchtest?
Immer. Und frag mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich wollte immer, ich glaube mit 13, 14 habe ich mich schon beworben. Da wurde mir gesagt, ich wäre ja noch viel zu jung, ich soll erstmal die Schule zu Ende machen, ich soll erstmal meine Noten verbessern. Leider hatte ich die da nicht verbessert. Dann wurde mir gesagt, nein, wir können sie nicht mehr berücksichtigen. Dann habe ich meinen Abschluss gemacht mit Qualifikation. Dann hat meine Mutter da angerufen und hat gesagt, meine Tochter hat sogar die Qualifikation. Dann wurde gesagt, sie würden mich jetzt gerne nehmen. Ja, und dann war ich da. Aber warum? Keine Ahnung. Man hat mir gesagt, du bist so sensibel und werd doch lieber Säuglingsschwester. Und da habe ich gesagt, ich und gesunde Kinder, aber die brauchen mich doch nicht. Die haben doch ihre Eltern. Also war einfach so. Ich bin eben so.
Aber dann ist ja deine Stimme gewesen. Also man kann es ja manchmal auch nicht in Worte fassen oder das logisch erklären. Aber irgendwas hat dich ja offensichtlich dahin gezogen. Und sonst würde man auch nicht jahrelang durchhalten. Vor allen Dingen, wenn jemand über die Entwicklung in der Pflege berichten kann, dann ja du.
Dann
und du
ich,
hast auch in
46 Jahren, ja.
Ja, 46 Jahre und immer auf der gleichen Station.
Immer auf der gleichen Station.
Okay. Also dann hast du irgendwann deine Ausbildung gemacht und Ausbildung, wissen wir alle, sind nicht so einfach und ist auch nicht das, was wir uns vorher vorgestellt haben und ist auch selten das, was man hinterher macht. Wie bist du da durchgekommen? War okay?
Ja, anstrengend ist, glaube ich, jede Ausbildung, wenn man irgendwas nicht kann. Aber nee, da hatte ich nie Zweifel. Im Gegenteil, wir mussten irgendwann mal, wir hatten immer so Blockunterricht und einmal die Woche. Und dann mussten wir einmal so den Tag auf Station aufschreiben. Und hinterher hat unsere Dozentin gesagt, also sie wüsste schon, wer irgendwann mal Stationsleitung wird. Und meinte mich und ich dachte, warum? Hab doch nur aufgeschrieben, was zu tun und zu lassen ist. Hm. Und da war ich ja auch noch in der Ausbildung.
Hm. Und dann hast du dir die Station, die hieß ja früher immer K11, ne? Also bei uns in der Familie, alle wussten, was bei K11 los war.
Die
alle
Baracke, ja. Die habe ich mir nicht ausgesucht. Ich wollte nur aus dem großen Haus weg. Das war mir zu laut, zu voll. Ich wollte da, wo es für mich und natürlich auch für die Patienten ruhiger ist. Mhm. Da war ich zum Beispiel in der Ausbildung nie auf dieser Station.
Ach, interessant.
Ich war auf allen anderen Stationen, aber da nicht. Hm.
Du hast jetzt gerade gesagt, Baracke, wir erklären es mal kurz. Also du warst im Uniklinikum, ist ein großes Gelände, viele Gebäude und damals hatte man wahrscheinlich irgendwann mal, weil man keinen Platz mehr hatte, so eine Art, ja, wie sagt man es, großen Pavillon so gebaut. Genau. Und das war dann einfach ein Gebäude, was auf diesem Gelände stand. Und gut, als ich das kennengelernt hatte, da sah das auch schon ein bisschen runtergekommen aus. Ich weiß nicht, von wann es ist. Wahrscheinlich so 70er Jahre.
Keine Ahnung, aber als ich da hinkam, wurde immer gesagt, das bleibt hier nicht mehr lange stehen, das kommt bald weg. Das sollte nur eine Übergangslösung für 10 Jahre sein. Ich bin mir nicht sicher, aber 30 Jahre war ich bestimmt da.
Das ist wie mit den Containern auf den Schulhöfen, da sagt man auch so einen Übergang.
Ja. Und ich weiß, viele Eltern haben gesagt, wenn die erste Mal bei uns waren, das ist eine Zumutung, wie kann man uns hier hinschicken? Und wenn die einmal bei uns waren, sind die nirgendwo anders mehr hingegangen.
Weil was war so besonders an K11?
Ja, wenn ich das wüsste, keine Ahnung, aber war einfach so. Wir waren weit weg und wir hatten so unsere eigene kleine Welt, wir hatten unsere Ruhe. Wir hatten natürlich auch Einzelzimmer, wir waren die, wo die infektiösen Patienten hinkamen. Wir konnten immer schon die Eltern vor Ort auch beherbergen. Meistens haben die auch keine Gästeliege oder irgendwas gekriegt, sondern auch ein richtiges Bett, weil wenn dein Kind krank ist und du liegst dann auch noch auf so einer Gäste-Klitsche, wo dann Rückenschmerzen kriegst, ist auch alles nicht gut. Also wir haben schon, ja, eigentlich war es meine zweite Familie, mein zweites Zuhause, obwohl das ist alles nicht professionell. Ja, dann war ich eben nicht professionell.
Ja, aber wir reden ja häufig auch im Podcast drüber, dass manchmal ja, dass es einfach Menschen gibt, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, die sich die Welt dann auch so ein bisschen machen, wie sie das Gefühl haben, dass es dann für die anderen irgendwie besser ist. Und ich meine, natürlich ist ein richtiges Bett besser als so eine Liege, wenn man da tagelang ist. Natürlich ist es richtig, dass Eltern bei einem kranken Kind daneben sitzen und nicht es alleine lassen müssen, oder? Das würde einem doch so, das sagt einem doch so die Intuition. Überhaupt denkt man ja häufig bei der Pflege, das ist so nicht richtig, wie es läuft. Und wenn dann jemand, ne, wenn ihr die, ihr habt das, was ihr konntet, ausgenutzt. Also die Möglichkeiten, die da waren, ausgenutzt.
Genau, so sagen, das, ne? Was ging, haben wir gemacht. Und du hast das auch schon mal erwähnt, wenn wir Frühstück gemacht haben, wir haben früher noch selbst die Butterbrote geschmiert und aufs Tablett gestellt. Ja, wenn es dann Eier gab, darf man ja heute auch nicht mehr Eier für die Patienten kochen. Die kommen ja kalt aus der Küche. Mhm. Früher konnten wir, natürlich habe ich die dann mit dem Smiley angemalt. Oder zum Beispiel auch, da lachen heute noch viele drüber. Ja, wenn es von mir Obst gab, dann wurde der Apfel klein geschnitten. Haben meine Patienten aber dann gegessen. Wenn du den Apfel da ganz drauf gelegen hast, ist kein Mensch da dran gegangen. Ja, das sind ja nur Kleinigkeiten. Und da habe ich ja nicht drüber nachgedacht. Ich habe es ja so gemacht, wie ich das für meine Familie gemacht hätte oder wie ich gerne gehabt hätte, dass man das für mich gemacht hätte. Ich habe da nicht drüber nachgedacht.
Hm. Ja, ich meine, jetzt mal wirklich, natürlich esse ich auch den Apfel, wenn der da hinten, wenn der geschnitten ist.
Alle meine Patienten haben das gemacht.
Es ist mir total unangenehm, in so einen Apfel reinzubeißen.
Ja, kann auch sein, dass meine Patienten dann gedacht haben, ach, wenn die Barbara das schon klein schneidet, will ich die mal nicht enttäuschen, esse ich den.
Ja, aber haben sie Vitamine.
Ja, haben sie ihre Vitamine, genau so.
Ja. Und dann, ich erinnere mich an einen Namen, eine Patientin, ich erzähle gerne mal, Andrea. Wie lange war... Oh nein, ich wollte dich jetzt nicht zum Weinen bringen. Aber Andrea ist ja, also ich muss das mal kurz erzählen. Also unsere Familie ist sehr groß. Also du hast vier Geschwister, du bist die eine Schwester von meiner Mama. Und wir sind so eine Großfamilie, so eine typische Großfamilie. Ständig waren irgendwelche Treffen, wir waren viel zusammen, wir haben uns viel gesehen. Jeder wusste viel über den anderen und du hast viel von deiner Arbeit erzählt und alle wussten, wer Andrea ist oder wer die und die Patientin ist. Und ich habe ja nachher auch, jetzt kann ich gleich nochmal erzählen, auch mal bei dir gearbeitet, da habe ich ja auch ein paar kennengelernt. Und ich erinnere mich daran. Ich weiß noch, als sie gestorben ist.
Meinst du meine Andrea? Hat man nicht Lieblingspatienten, weil waren alle meine Lieblinge. Ja. Aber ich hatte eine, die war wie eine kleine Schwester für mich.
Ja. Aber siehst du, ich weiß es. In meiner Erinnerung, sag mir, wenn ich jetzt falsch liege, wenn man reingekommen ist auf K11, war die links im ersten Zimmer, ist sie gestorben.
Ja.
Siehst du? Und das, wir haben da nicht drüber geredet. Ich weiß das einfach. Und erzähl gerne mal von Andrea. Schaffst du?
War gar nichts Besonderes. Es war einfach nur, ich weiß auch gar nicht, wann die erste Mal auf Station kam. Wir waren ja auch gar nicht immer Mukoviszidose-Station. Mhm. Das sind wir geworden, weil die hatten ihre Keime in der Lunge, mussten dann isoliert werden. Also kamen die nach K11 damals, hieß das K11. Hatten ihre Einzelzimmer und wenn die einmal da waren, haben die sich mit den anderen getroffen. Die kamen ja mehrmals im Jahr ins Krankenhaus. Und so hat man sich einfach über Jahre kennengelernt und die waren immer froh, wenn sie kamen und ich war da. Ich war ja immer irgendwie,
du warst immer
ständig da.
Ja.
Dann habe ich auch unprofessionell mich auch privat mit denen getroffen. Die haben mich zwischendurch angerufen. Die waren mit bei Opa am Stall in Düsseldorf schon. Ich habe die, glaube ich, zu meinem, ich weiß nicht genau, 30. Geburtstag oder 25. Geburtstag mehrere eingeladen. Ja, das war für mich normal.
Mhm.
Und da gab es eben verschiedene, mit denen man dann eben enger war. Aber kann ich gar nicht beschreiben, warum.
Mhm. Ja, ist ja nun mal. Manchmal hat man eine besondere Beziehung oder Verbindung zu jemandem.
Ja,
genau. Und Andrea hatte auch Mukoviszidose. Vielleicht sollen wir mal einmal kurz erklären. Du hast schon gesagt, Lungenkrankheit. Und
ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Und die so zähen Schleim im Körper macht. Am schlimmsten ist die Lunge davon betroffen und die Bauchspeicheldrüse. Aber in der Lunge haben die ganz oft durch diesen zähen Schleim, den sie immer wieder abhusten müssen, aber natürlich nicht können, weil der so zäh ist. Und darum haben die immer wieder Infektionen, Pneumonien, also Lungenentzündungen. Und mit jeder Lungenentzündung geht Lungengewebe kaputt. Und dementsprechend nach ein paar Jahren ist da nicht mehr viel was die Lunge leisten kann.
Deswegen werden viele transplantiert. Ne? Ich habe auch einige erlebt. Hat nicht bei allen immer geklappt, aber das war so das Vorgehen.
Das war meine Hoffnung, als wir den ersten Oliver, also manche Namen weiß ich einfach, als wir den ersten transplantiert haben, habe ich gedacht, meine Mukus ist auch nicht professionell, habe ich immer gesagt. Da habe ich gedacht, jetzt, das ist die Rettung. Ja, war es nicht. Ich meine, der hat noch ein Jahr danach gelebt, das war auch so ganz am Anfang. Jetzt sieht alles besser aus, auch mit Lungentransplantation, aber jetzt gibt es auch super Medizin. Als ich angefangen habe, hatten die eine Lebenserwartung von, ich weiß nicht, 6 bis 11, hat man so gesagt. Mit den Jahren durch immer wieder andere Medikamente und Therapien hat sich das immer gesteigert. Aber es wurde immer gesagt, ja, aber erwachsen werden die nicht oder alt werden die nicht. Aber heute werden die auch alt. Heute können die fast ein normales Leben leben. Hätte ich damals nie gedacht. Ich habe viele begleitet. Ich bin mit vielen diesen Weg gegangen. Auch als Andrea gestorben ist, hatte ich gar keinen Dienst. Ich weiß, wir waren auf dem Turnier. Dann wurde ich angerufen, dass es ihr nicht gut geht. Natürlich bin ich da hingefahren und hab geguckt. Weil ich bin die, die auch noch gelernt hat, wie man Patienten lagert, wenn die ersticken. Ersticken ist schon extrem anstrengend und schlimm. Aber es gibt immer Möglichkeiten, dass man manches erleichtern kann. Und wenn es nur die Lagerung ist, und irgendwann haben wir ja auch angefangen, dass wir Morphin gegeben haben in vorsichtigen Dosen, dann hatten die auch Erleichterungen. Und das weiß ich bei Andrea, da habe ich überhaupt keinen diensthabenden Arzt gefragt. Ich habe unseren Oberarzt, der zu Hause war, angerufen. Der hat mir gesagt, was ich tun soll. Und bei Andrea war noch speziell, ich hatte den Auftrag, die und die Dosierung zu geben, bis ich merke, dass sie ruhiger wird. Ich habe sie so gelagert auf dem Stuhl vorm Bett, das Bett hochgefahren, Oberkörper so mehr oder weniger hängend. Habe mit ihr abgesprochen, ich gebe dir jetzt Morphium. Und wenn du eine Erleichterung merkst, sollst du mir Bescheid sagen, dann würde ich die Dosis wieder runterfahren. Und Andrea hat nach ein paar Minuten gesagt, oder ich habe gesagt, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, bitte dreh das nicht runter, jetzt kann ich's aushalten, jetzt geht's mir gut. Und dann habe ich's auch nicht runtergestellt. Und dann ist sie genau so, wie sie da saß, eingeschlafen, die Mama war dabei. Und Andrea war immer, immer wieder im Gespräch und das rührt mein Herz, dass sie auch heute mit dabei ist.
Und es sind viele andere Namen, ich weiß nicht, Vornamen kann man ja ruhig sagen, ne? Ich kann ja mal sagen, also ich war irgendwann dann auch bei dir auf der Station nach meinem Abi, bevor ich die Ausbildung zur Hebamme angefangen habe, die ich ja nicht beendet habe, und da habe ich ja so übergangsweise als Pflegehelferin habt ihr mich eingestellt, ne?
Studentische Hilfskraft hieß
das. Ja, hieß das so? Ach, guck mal, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann war ich bei dir, ich habe dann auch im Schichtdienst gearbeitet, also Früh-, Spät- und Nachtdienst, und das war ja über ein paar Monate, und da waren ja dann auch welche, die wiedergekommen sind. Also das heißt, man, ne, wenn am Anfang welche gegangen sind, dann wusste man, ne, dann sind die nochmal wiedergekommen. Und eine davon war ja Katharina. Und an die, ja. Und da war es ja so, die kamen dann immer wieder, und ich erinnere mich dann auch, weil ich weiß, ich kann total nachverstehen, was du meinst, weil gut, jetzt war ich jung, aber trotzdem baut man ja eine Beziehung auf, und das ist ja nicht nur so, gerade bei Kindern, du gehst ja nicht nur rein und ziehst dein Ding durch, das geht ja gar nicht, weil die liegen da ja teilweise ohne ihre Eltern, wenn die ein bisschen größer schon sind, und haben da ihre Sorgen, und dann kommst du da morgens rein, die schlafen dann alle lange, und dann müssen die da ihren Arm hinhalten für irgendwelche Untersuchungen, Blut abnehmen und Fieber messen und so weiter, und dann findet man ja so nach und nach heraus, wie kann man mit denen umgehen, ne? Ohne jetzt komplett das Protokoll zu umgehen, aber man kann es ja so ein bisschen ausdehnen irgendwie. Dann geht man halt als Letzte in das Zimmer rein, wenn die lange schläft oder so. Ja. Ne? Und da bei ihr war es auch so, die hat gern lang geschlafen, erinnere ich mich. Und dann sind ja so Sachen, also was ich noch im Kopf habe, dass sie dann auch im Schwesternzimmer mit saß oder dass ihr Freund bei ihr schlafen durfte. Und jetzt bitte erzähl mal die Geschichte mit dem Auto. Mit dem Cabrio von Katharina.
Katharina, zu der Zeit wusste Katharina, dass sie nicht alt wird. Und ich weiß nicht genau, aber die hat in Amerika dann ihren Führerschein gemacht mit 16. Durfte dann hier auch fahren. Also so die genauen Sachen weiß ich alle nicht genau. Auf jeden Fall konnte sie hier auch fahren. Und sie brauchte schon Sauerstoff, musste also immer so ihr Täschchen mitschleppen. Und dann hat sie von ihren Eltern ein Cabrio-Geschenk gekriegt und dann fuhr sie mit ihrem Cabrio und der Sauerstoffbrille und dem Sauerstofftäschchen auf dem Beifahrer, fuhr sie zur Schule. Mhm. Und fand das ganz normal. Mhm. Die hat einfach vorher schon, die hat ihr Leben so ein bisschen vorgezogen mit vielen Sachen. Mhm. Die war auch, die ist auch tief in meinem Herzen, mhm. Katharina, ja.
Und dann war ich noch da, also ich erinnere mich noch, dann wurde sie auch transplantiert und man hat sich so gefreut, weil es ging ihr sehr schlecht dann am Ende. Und dann kam der Anruf und ich weiß noch, wie alle ganz aufgeregt waren und sie dann rübergebracht wurde. Und ich war auch bei ihr noch, als sie transplantiert wurde und weiß auch noch, wie sie da lag. Sie lag auf dem Bauch mit dem Kopf so zur Seite, war es meine Erinnerung. Und ja, sie hat es aber nicht geschafft. Also bei ihr hat es leider nicht funktioniert.
Ich mein, ja, so. Habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber wenn meine Mukus so weit waren, dass sie dringend eine neue Lunge brauchten, war der Körper schon allgemein so mitgenommen, dass da einfach von vornherein schon, dass das unwahrscheinlich war, dass die diese Operation überstehen, weil das ist kein Spaziergang. Das ist, als wenn dich ein Omnibus überfährt. Und es hieß immer, wenn die Patienten selbst in den OP laufen können, dafür noch die Kraft haben, wenn sie auch nicht die Luft haben, aber wenigstens körperlich die Kraft. Und das hatten viele nicht, weil die so ausgemergelt waren, so, das Leben war ja für die schon lange, lange sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und diese Entscheidung zu treffen, lasse ich mich listen, warte ich auf eine neue Lunge, war schon eine Entscheidung, weil du wusstest nie, komme ich lebend aus dieser Operation raus, weil die am Anfang sind die meisten eben gestorben. Mhm. Und wenn es dann hieß, die sind gelistet, die sind High Urgent gelistet, mussten die auch auf unserer Station sein. Weiß ich nicht, kannst du dich an Regina erinnern? Die hat ein Zimmer so bei uns gemietet, hat das streichen lassen, hat sich eigene Möbel gekauft, hat sich eigene Bilder an die Wand gehängt. Ein Bild von ihr habe ich noch zu Hause. Und die hat dann bestimmt ein halbes Jahr oder noch länger bei uns gewohnt. Die ließ sich dann von Edeka Lebensmittel bringen, wo sie Appetit drauf hatte. Sie war, und das ist ja lange her, schon mit Ingwer unterwegs, hat sich dann ihren Tee gekocht. Ja.
Weil sie auf
der Liste war.
Hm. Könnte man, heute würde es doch nicht mehr möglich sein, oder? Zu sagen, so, ich weiß, was nötig ist, um auf die Liste zu kommen und da muss ich mich hier einmieten. Meinst du, das wird heute noch gehen?
Nee, aber der ging ja so schlecht. Die hätte alleine, das wäre nicht mehr gegangen.
Ah, okay.
Und Mukus, irgendwann fing das an, da wurden bestimmte Punkte verteilt, wie hoch überhaupt die Chance ist, dass der Patient eine Lungentransplantation überlebt. Und meine Mukus hatten da schon auch nicht so einfach. Mhm. Also es war zum Nachteil für sie. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt gibt es neue Medikamente.
Und du hast es jetzt gerade so schön beschrieben. Jetzt haben wir auch zwei Namen genannt von zwei Frauen, wo du sagst, die haben besonderen Platz in deinem Herzen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie hält man das aus? Wenn man mit so kranken Menschen arbeitet, die einem dann ja so wichtig geworden sind und so nah sind, und dann weiß man oder lebt dann damit, dass sie immer wieder sterben und man begleitet sie dabei. Wie hast du das geschafft?
Frage ich mich auch. Als das so anfing, wurde mir auch oft von außen gesagt, wenn du hier dann sitzt zu Hause und heulst und wenn das für dich immer so anstrengend ist und erstmal geh doch nicht immer hin, weil ich weiß die Zahl nicht, ich will sie auch gar nicht aufzählen, aber ob ich im Dienst war oder ob ich nicht im Dienst war, ich war da, wenn ich aus meiner Sicht gebraucht wurde und ich wurde nicht immer für meine Patienten gebraucht, ich wurde auch für die Mütter oder für die Angehörigen gebraucht. Ich glaube, ich bin da so reingewachsen und irgendwann stand ich auch davor und habe gedacht, ja, entweder gehe ich da dran kaputt oder ich arbeite jetzt mal dran? Und da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Kennst du Elisabeth Kübler-Ross? Mhm. Ich denke, du kennst sie, aber die wäre heute oder jetzt die Tage 100 geworden. Die ist sogar gerade wieder im Gespräch, ist dann eine Sterbeforscherin. Von der sind mir, ich sage zufällig, ich glaube zwar nicht, dass es Zufälle gibt, Bücher in die Hand gefallen. Und diese Bücher haben mir sehr, sehr geholfen, mit diesem Thema umzugehen und dieses Thema für mich zu sortieren. Das, was ich nämlich jedem Menschen raten würde. Beschäftige dich mit dem Thema, wenn eins sicher ist, jeder von uns stirbt. Und da ist egal, wie arm du bist, wie reich du bist, wie schlau du bist, wie dumm du bist. Wenn eins ganz sicher ist, von Geburt an wirst du sterben. Und ich hoffe, jeder sortiert das mal. Kann ja jeder für sich sortieren. Ich habe das für mich gut sortiert und es war früher eine Erlösung. Wenn meine Patienten gestorben sind, dann war es für die eine Erlösung. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, wenn der letzte Atemzug getan war und man selber gemerkt hat, das war jetzt der letzte, konnte ich auf einmal wieder anders atmen. Und als ich mir so meine Sachen überlegt habe, was ich denke, was auch nach dem Tod, ich glaube, da gibt's was, habe ich mich sogar gefreut. Man kann das schlecht sagen. Ich habe mich ja nicht gefreut, dass der Mensch gestorben ist, aber ich habe mich für ihn gefreut. Ich freue mich heute noch für meine Eltern, weil ich so davon überzeugt bin, dass sie nach Hause gegangen sind. Hm. Für mich ist das so logisch.
Aber du bist damit ja nicht alleine. Und ich habe ja gestern ein Gespräch gehabt, da haben wir auch über solche Sachen gesprochen. Also das ist ja eine Art der Spiritualität oder auch der Einstellung zum Leben, wenn man so ein bisschen über Dinge hinausdenkt, was so auch Energien angeht. Also wir hängen sehr oder die Menschen hängen dann sehr an so einer Gewissheit und wollen unbedingt wissen, wie es denn ist. Werden wir aber nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es dann, wenn wir sterben. Dann wissen wir es. Aber wenn man sich dann mit Energien beschäftigt, mit Frequenzen, mit dem, was uns zusammenhält, dass wir auf irgendeine Weise verbunden sind und an manchen Tagen, oder habe ich mich bestimmt auch schon mal gefragt, ja, reden wir uns das irgendwie schön, aber warum? Also wer schon mal bei der Geburt, ich war ja, du auch, ich auch, wir waren schon bei Geburten dabei und wir waren dabei, wenn Menschen gestorben sind. Und muss man es vielleicht erleben erstmal, um da so eine Haltung zu bekommen und so ein Gefühl für zu kriegen? Oder meinst du, das könnte jeder, auch wenn er jetzt nicht eine Geburt oder einen Tod begleitet hat?
Ich glaube, jeder, der das braucht, jeder, der in solche Situationen kommt, und das ist auch sicher, nicht nur, dass wir selber sterben, sondern dass uns nahe Angehörigen, dass Menschen sterben, die wir lieben, das ist auch so ganz, ganz sicher. Aber man schiebt das immer weg, weil man eben nicht weiß, was ist denn. Und jetzt ehrlich, wenn ein Mensch gestorben ist und die Menschen, die zurückbleiben, weinen, dann wer weiß wie, das muss alles sein. Jede Träne muss raus. Aber wir weinen um uns selber, nicht um den, der gegangen ist. Weil selbst wenn nichts mehr ist, manche sagen ja, dann ist man tot, dann ist alles vorbei. Finde ich so traurig. Ich würde jedem gerne zurufen, Leute, das glaubt ihr doch nicht ernsthaft. Diese Natur, das, was die Natur, wie die Natur aufgebaut ist, das ist so wahnsinnig. Mhm. Ich sag nicht, da sitzt irgendwo eine Gottheit oder irgendjemand hat sich das so ausgedacht. Ich weiß aber, es war auch kein Urknall. Dafür ist das meiste einfach so perfekt. Und ich bin mir sowieso sicher, es gibt eine Seele und es gibt den Körper. Und bei meinen Patienten, bei meinen Muckus, war, wenn die Seele gegangen ist, lag da nur der verbrauchte Körper. Wie ein altes Kleid, was einfach ausgelebt war, was die hätten so nicht weiterleben können. Auch wenn die gewollt hätten, auch wenn man, wer weiß was, das wäre nicht mehr gegangen. Und wenn meine Muckis flach im Bett lagen, ging sowieso nicht. Also dann wusste ich, da waren die nicht mehr in diesem Körper, weil das war nur die Hülle.
Aber das ist ja dieses, was schwer zugänglich ist, oder ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was man so für ein Mensch ist, ob man sich darauf einlassen kann und will. Ich glaube, es gibt auch ein Kann, manche können das vielleicht einfach gar nicht. Manche wollen es nicht, um sich zu schützen, weil es ja trotzdem Schmerz ist, aber so wie du auch sagst, es ist der Körper und das ist das irdische Leben und das ist dann noch was anderes. Wir sagen jetzt Leben, wir können ja auch nur die Wörter benutzen und die Begriffe, die uns jetzt hier zur Verfügung stehen. Deswegen ist es ja so schwer, wir wollen so gerne eine Erklärung dafür haben und einen Beweis dafür haben. Aber
ich nicht.
Nee, du brauchst es nicht und ich brauch das auch nicht. Und da können wir gerne drüber sprechen, weil du hast natürlich viel mehr Menschen begleitet, aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, und ich habe schon mal, als ich Jugendlicher war, Teenager war, habe ich schon mal, ist ein Freund gestorben, der ist verunglückt mit einem Motorroller, dann meine Uroma und dann habe ich ganz, ganz viele Jahre gar keine wirklichen Berührungspunkte. Klar stirbt immer mal jemand, ne? Auch Eltern von Freunden sind gestorben, es gab schlimme Erkrankungen und so weiter und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, das, was mich, wo ich das erste Mal nochmal anders mit dem Thema Tod in Berührung gekommen bin und was bei mir auch ganz viel ausgelöst hat, war, als dein Papa, mein Opa, gestorben ist. Und jetzt muss ich auch aufpassen.
Alles gut.
Jetzt ist es so, dass das ja ein Mann war, man kann so sagen, so ein kleiner Patriarch, der das Oberhaupt der Familie und aber auf dem das auch so wichtig war, der auch ohne den wäre die Familie ja auch nicht so gewesen. Da wäre auch nicht immer wieder dieser Zusammenhalt gewesen und so weiter. Und das ist dann schon ein krasser Einschnitt, wenn so ein Mensch stirbt. Und jetzt ist es so gewesen, wenn wir uns das jetzt wünschen könnten, wünschen wir uns, er wäre anders gestorben, weil er ist im Krankenhaus gestorben. Aber da war es so, dass er eine Darmerkrankung hatte und abends wussten wir, er wird jetzt nochmal operiert und dann wurde er viele Stunden, aber man wusste auch, das kann so oder so ausgehen, es ist schon sehr kritisch und dann seid ihr nochmal hingefahren, Oma und du und dann kamen nach und nach auch andere so und dann wurde dir angerufen, ich krieg das gar nicht mehr so zusammen. Es war auf jeden Fall so, er hat die OP an sich überlebt, aber danach dann nicht mehr, hat das Herz halt einfach nicht mehr mitgemacht. Und dann war es so, dass er in so einen Raum kam, auf der Intensivstation. Ist es so ein Raum gewesen, wo Tote aufbewahrt
wurden
oder einfach ein Patientenzimmer?
Nee, ein Abschiedsraum.
Ein Abschiedsraum, also
auf der Intensivstation. Als er gestorben ist, war er ja noch direkt auf der Intensivstation. Da war Oma ja mit dabei. Und als ihr dann alle kamt, waren die so nett. Und zum Glück hatten die so einen Abschiedsraum.
Genau.
Ich glaube, das gibt's ja nicht überall.
Genau, und ich habe ja schon gesagt, wir sind eine große Familie und alle sind ja auch reingegangen. Und dann war es so, dass er da lag. Er hatte leider noch den Tubus drin liegen, aber trotzdem, er war noch warm. Und ich habe ihn angefasst und Oma saß daneben und du und dein Bruder, mein Onkel waren dabei. Und ihr habt Musik angemacht und wir haben gesessen und wir haben geredet. Es war so, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, aber es war natürlich ganz viel Trauer da, aber es war keine Hemmungen. Also wir haben ihn alle angefasst, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben untereinander gesprochen. Einfach diese, man hat keine Berührungsängste gehabt. Und weil natürlich, du warst dabei, du gibst ja dann auch nochmal immer so diese Impulse, traut euch, ne, und machst es vor, so dass die anderen sich auch trauen, weil ich glaube, wenn man das erste Mal einen toten Menschen so liegen sieht und wenn es dann noch ein Angehöriger ist, ist es vielleicht auch komisch, wobei für mich war es nicht komisch, es war nicht komisch, ich hätte eben zwar gerne den Tubus daraus genommen, aber wir haben ja dann was anderes gemacht, wir haben ja dann etwas gemacht, was vielleicht auch nicht jeder macht und ich glaube, das ist etwas, was so unfassbar tröstlich ist und einen mit so einem friedlichen und dankbaren Gefühl zurücklässt. Wir haben ihn da, sag nochmal.
Wo wir auch vorher nicht drüber nachgedacht haben. Ich habe immer gesagt, wenn der Opa der Oma gesagt hätte, ich will das mal so haben, wäre das nicht zustande gekommen. Weil natürlich, erstmal hätte jeder gesagt, da, was fällt dir ein? Aber auf einmal war das ganz, ganz normal und natürlich. Und ich würde es jedem wünschen. Und viele wissen gar nicht, dass man sowas machen kann.
Ja, passt jetzt. Wir erzählen, was passiert. Wir haben ihn, er musste dann ja vom Bestatter abgeholt werden. Und dann, der Plan war auch, dass er verbrannt wird. Also er wollte eine Urne. Das hat er alles, das muss man auch mal dazu sagen.
Ja.
Mein Opa hatte alles geplant. Der hatte alles aufgeschrieben. Der hat seine Beerdigung selber organisiert. Also der wusste, wo er hingeht mit der Oma. Also für die beiden zusammen. Die haben eine Urne in einer Urnenkirche in der Nähe und das hatte der alles geklärt. Der hat mit der Bestatterin alles ausgemacht. Der hat sogar in seine Unterlagen einen Zettel reingelegt, wo drauf stand, seid nicht traurig, wenn ich nicht mehr da bin. Ich hatte ein schönes Leben. Und genau. Ich meine, was für ein
Keiner
Mensch ist
soll
das?
Traurig Keiner sein, traurig. Ich hatte ein langes, schönes Leben.
Ja. Und guck mal, wir haben zwar Tränen in den Augen, aber trotzdem freuen wir uns auch darüber.
Ja.
Und dann, also wir wussten, er wird verbrannt und dann, wer hat denn das dann gesagt? Weil er kam dann auf jeden Fall in einen Sarg und wurde im Garten, im Häuschen, in seinem Häuschen, was da schon, was schon seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnte in der Familie war, das war so ein Gartenhaus aus Holz, oder das gibt's das noch? Steht das da noch?
Hm.
Ja. Das war lange Zeit am Pferdestall und dann wurde das irgendwann in den Garten von meinen Großeltern verfrachtet und dann, da waren ganz viele Bilder von ihm und seinen Pferden drin, von den Enkelkindern, da war Musik, das war so ein bisschen Rückzugsort, da waren aber auch Kinderspielsachen drin. Und da wurde dann der Sarg er wurde aufgebahrt, es war ein offener Sarg und dann wurde er da reingestellt und es lief Musik und vor allen Dingen lief eine Klimaanlage, weil er ist, morgen ist der Todestag, ne? Ja, guck mal.
Und wir sitzen heute
und reden darüber.
Und ich kann dir auch genau erklären, warum das so gekommen ist. Wie gesagt, wir haben da vorher gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, er ist dienstags nachts gestorben. Und an dem Sonntag davor wollten wir ihn nach Hause holen aus dem Krankenhaus zum Kaffee trinken und Kuchen essen. Und dann hat er gesagt, er hat so Bauchschmerzen. Und dann hat deine Tante Sabine gesagt, dann kannst du nicht mit nach Hause, was auch genau richtig war. Und natürlich war er enttäuscht, aber er sollte sowieso in der Woche entlassen werden, weil, machen wir uns nichts vor, die 4 Wochen rum waren, er sollte entweder in eine Kurzzeitpflege oder nach Hause. Und da haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall nach Hause. Also war für ihn klar, ich will nach Hause und ich komme auch nach Hause. Dann hat er die OP nicht überlebt sozusagen und als die wurde ja dann auch beschlagnahmt, wenn im OP oder nach OP der Patient verstirbt, ist auch die Kripo mit da und so, aber das war alles, lief alles ganz harmonisch und als dann gesagt wurde, wir geben ihn frei, habe ich gesagt, aber jetzt muss der doch nach Hause, weil der war ja geklärt, der muss nach Hause. Und ich hätte, glaube ich, nicht die Kraft gehabt, mich durchzusetzen oder das weiter zu erklären oder wie man das macht. Und dann, da ich 4 Geschwister habe, für die ich so dankbar bin, ich weiß nicht, Sabine war dann sofort dafür, selbst deine Mutter hat dann gesagt, ja klar, mein Bruder konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Meine jüngste Schwester, die macht alles mit. Ich hau hier immer gegen. Die packt sofort an. Und dann hat Sabine ja, die hatte ja Kontakt mit der Bestatterin, hat gefragt, ob das ging. Und dann war nur die Frage, ja, wenn wir mit dem Sarg durch die Tür kommen, dann können wir das machen. Ja, dann wurde da sofort ausgemessen. Wir hätten auch den Türrahmen auseinandergenommen. Auf jeden Fall ging das. Und dann nahm das so seinen Gang und keiner hat das hinterfragt. Und Oma auch nicht. Da war nicht einmal, das geht doch nicht. Weil man einfach auf einmal auf diesem Weg war.
Mhm.
Und das war so, ja, dafür habe ich auch keine Worte. So ein Geschenk, dass wir das so machen konnten, dass ja jeder da mitgemacht hat, dass das machbar war heutzutage. Mhm. Und ich glaube eben auch für alle anderen, auch für dich oder für die kleinen Kinder. Wir haben doch da ja 24 Stunden, meine ich, war er ja da, um ihn herum getanzt und gefeiert. Jeder hatte die Möglichkeit, bei ihm zu sitzen, Zwiesprache zu halten. Selbst die kleinen Kinder, Mariella, die hat dem die Haare durcheinander gemacht. Und ich habe gesagt, Mariella, du weißt genau, das will der Opa nicht. Geh sofort einen Kamm holen. Dann rannte die rein, holte den Kamm, dann wurde er da gekämmt.
Mhm.
Andere hatten Berührungsängste, weil sie schon mal einen Verstorbenen gesehen hatten, der nicht gut aussah.
Ah, der sah super aus, der Opa.
Trotzdem ist die da an Christine dann eben aber mit Sabine da reingegangen. Mhm. Alexandra hat Zwiesprache gehalten und das mit dem Elternhaus geklärt. Du weißt die Themen, brauchen wir gar nicht so im Kleinsten besprechen. Also da war ja keiner. Mein Bruder hat hinterher auch noch mal gesagt, ja, erst fand ich das alles komisch. Aber dann war es ja normal. Weil wir sowas nicht erleben,
genau,
ist das für uns so schwierig. Und Ich habe auch nicht erlebt, dass man meine Patienten von der Station aus nach Hause genommen hat, was man auch kann. Ich habe aber erlebt, und da muss ich oft genug drum kämpfen, dass die noch 10 Stunden bei ihrem Kind waren. Mhm. Und ich habe immer gesagt, die Eltern gehen hier erst weg, wenn sie bereit sind, loszulassen. Und Katharina, ich habe oft geweint, wenn da ein Anruf kam, da ist doch jemand verstorben, können wir das Zimmer wieder neu belegen? Ja, wir sind Uniklinik, wir brauchen den Platz. Aber wenn ich da war, konnte das Zimmer nicht neu belegt werden, bevor die Eltern nicht gesagt haben, ja, wir sind bereit. Das ist so wichtig fürs Hinterher. Hm.
Ist es auch, weil das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, diese, es ist so wichtig, sich zu verabschieden und Zwiesprache, ja, und wenn man sich das, wenn wir nochmal erklären, wie das war, also wir haben alle, wir sind, ich weiß nicht, über 20 Leute in der Familie, es wurde, ohne das glaube ich auch.
Ich glaube, wir sind mittlerweile 30, ja, das ist schon Wahnsinn.
Und es sind immer auch Kinder da gewesen, ja, also von Anfang, ich bin ja das älteste Enkelkind und das Jüngste ist ja glaube ich 20 Jahre jünger als ich, ne? Und dann kam ja mit nach, kurz nach dem letzten Enkelkind kam ja auch schon wieder das nächste Urenkelkind. Also es, ja, waren immer Kinder auch in dieser Familie und die liefen da einfach rum und alle waren im Garten. Es war gutes Wetter, es war relativ warm, deswegen hatte er ja auch eine Klimaanlage neben, ja, sich stehen. Ja. Und irgendjemand sagte dann, wir müssen ja was essen. Dann wurden Tische aufgebaut, dann gab es so einen großen, so eine große gusseiserne Pfanne. Dann wurde da Lachs gegrillt und Nudeln gemacht. Und das ist ja schon immer so in der Familie. Da muss man nicht Tage vorher planen. Das ist alles auch sehr spontan.
Sehr spontan.
Ergibt sich so organisch irgendwie. Und so war das da auch. Und ich habe noch nie vorher davon gehört, dass das jemand so macht. Allerdings, wenn man sich dann weiter mit Tod beschäftigt, ist es ja auch so gewesen, dass früher die Menschen auch zu Hause geblieben sind. Einfach, ja, gut, die sind natürlich auch gestorben, weil die medizinische Versorgung nicht da war. Sonst hätten die vielleicht, entweder hätte denen geholfen werden können oder die wären im Krankenhaus gestorben. Aber wenn sie dann zu Hause waren, lagen die ja da auch, ich weiß nicht, aber mehr, ja, als nur ein paar Stunden, auch über, ja, Nacht und so. Und jeder hatte die Möglichkeit, nochmal hinzugehen. Und es ist einfach wirklich für den, ich kann es, wenn ich jetzt sage, ich kann es nur empfehlen, aber das klingt komisch. Aber es, man empfindet einen ganz, ganz tiefen Frieden und ganz viel Dankbarkeit. Und vor allen Dingen auch, weil ich mich daran erinnere, bei Opa war es so, dass ich habe ihn nur einmal da in dem Krankenhaus besucht, weil ich weiß nicht warum, irgendwas hat mich abgehalten, aber irgendwann, kurz ein paar Tage vorher, war eine Stimme in mir und ich weiß noch, dass ich arbeiten war, weil ich hatte meine Kamera mit dabei und ich habe nicht nachgedacht, ich hatte die Kamera in dem Zimmer auch mit dabei, ich weiß nicht warum. Und dann habe ich ihn fotografiert und wir haben uns angeguckt und es ist, man wird uns für verrückt halten, aber es ist so, man spürt es, man weiß es dann in dem Augenblick, ohne dass man es sagt und ohne dass man den Gedanken ausspricht, wusste ich, es ist richtig, dass ich jetzt hier bin und ein Satz, den er gesagt hat, ist, passt gut auf die Oma auf. Und dann wusste ich, dass wenn ich jetzt hier rausgehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich hier nicht mehr wiedersehe. Und für mich ist im Nachhinein das einfach, ja, bin ich einfach unglaublich dankbar, dass das so passiert ist. Und so ist es bei den anderen beiden, bei der Oma, die zu dem Opa gehört und bei meiner anderen Oma, auch gewesen. Das ist, also wenn ihr den Impuls verspürt, da liegt jemand im Sterben und ihr überlegt, also geht dem nach und traut euch.
Als du bei ihm warst, waren wir noch nicht drauf vorbereitet. Wir wussten, er ist schwer krank, aber da hat keiner gesagt, der wird in den nächsten Tagen sterben.
Nee, es hat keiner gesagt.
Das ist einfach innerlich.
Das ist innerlich,
das hast du gespürt.
Ja.
Das sind ja Verbindungen, die man auch nicht erklären kann.
Ja.
Das Traurige, aber früher war das ja ganz normal, dass Menschen zu Hause gestorben sind, dass Menschen zu Hause aufgebahrt wurden. Die Mutter von meinem Vater wurde bei uns zu Hause in unserem Kinderzimmer 3 Tage aufgebahrt.
Ach,
das war normal. Und ich kann mich daran erinnern, obwohl ich da, glaube ich, erst 2 oder 3 irgendwie so war. Und da hatte nichts mit Schrecken oder was auch immer. Das war eben so. Und das ist so verloren gegangen.
Was denkst du, woran das liegt?
Ja, weil die Menschen, jetzt werden manche böse auf mich sein, so oberflächlich werden. Ich glaube, die Prioritäten haben sich so verschoben. Und wenn man wieder ein paar Schritte in die andere Richtung gehen würde, in dieses Menschliche, Heute geht's nur noch mehr Geld, bessere Wohnung, schnelleres Auto, alles besser, schöner, größer. Darauf kommt's nicht an, wenn du mich fragst.
Hm. Ja, manche kommen ja irgendwann an den Punkt. Ich habe gestern mit einer drüber gesprochen, war auch dieses Thema, wohin entwickeln wir uns als Gesellschaft? Was ist mit der Gemeinschaft, mit der Verbindung? Und dass es mehr um das Individuum geht irgendwie, ne? Und woran das liegt und wie man das vielleicht aufhalten könnte. Und dass manche Menschen aber sozusagen, wie man es so im spirituellen Rahmen sagt, erwachen. Und nicht selten, wenn sie um die 40 sind, in der Lebensmitte.
Ja.
Und wenn sie halt auch mit dem Tod konfrontiert werden und mit Sterben. Und ich es ist vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was jetzt zuerst da war bei mir, entweder das Alter oder halt der die Konfrontation mit sterbenden Menschen und dass einem das dann einfach nochmal so klar wird, ohne dass man genau jetzt denkt, man muss jetzt sein Leben total ändern, aber irgendwas verschiebt sich ja in einem. Irgendwas, es macht ja was mit einem, wenn man sich von Menschen verabschiedet. Immer wieder und neu?
Ich finde ja, oder habe ich bei mir ja gemerkt, oder es ist einfach so, ich habe das für mich alles im Kopf geregelt. Ich versuche immer mein Bestes zu geben. Das reicht mit Sicherheit oft nicht. Ich mache mit Sicherheit auch Fehler. Aber ich würde behaupten, ich schädige keinem Menschen extra oder bin böse mit dem. Und das ist doch heute schon normal. Man braucht doch nur bei Facebook oder wie das alle heißt. was erlauben sich die Leute da? Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, wen interessiert das, wird die schreiben? Das kann man doch auch sofort wieder abhaken.
Ja.
Wenn ich mich da preisgebe, dann muss ich auch damit rechnen. Aber interessieren tut das doch keinen. Und morgen geht die Sonne wieder neu auf und fängt der Tag wieder ganz neu an. Mhm. Das ist auch zum Beispiel ein Thema. Das habe ich immer so gespürt. Wenn ich aus der Klinik rausgegangen bin und einen Abschied miterlebt habe, habe ich mich gewundert, dass draußen alles normal weiterging. Mhm. Das Gleiche habe ich aber erlebt, als ich schwanger war und erst mal mein Kind auf dem Ultraschall gesehen habe. Also es geht nicht nur ins Traurige. Als ich mein Kind auf dem Ultraschall gesehen habe und die Situation war, weiß Gott nicht, ich als Alleinstehende, also ich hatte ja da keinen Partner oder irgendwas. Und trotzdem habe ich gedacht, mein Gott, ich wollte die Leute, die daher liefen, schütteln und sagen, ich habe gerade mein Kind gesehen. Das ist der Tollste auf der Welt. Also es geht in beide Richtungen. Aber das ist mal ganz sicher, die Sonne geht jeden Morgen wieder auf, egal was passiert.
Mhm.
Also sollte man das Beste draus machen. Also sollte man sich auch mit Themen beschäftigen, die nicht so schön sind. Obwohl ich immer denke, ja, ich habe schon viele Frauen oder ältere Frauen auch getröstet, deren Männer gestorben sind. Wenn ich denen erzähle, was ich eben glaube, was da so danach kommt, dann haben mir viele gesagt, ja, wenn es doch nur so wäre. Und ich denke, ja, aber es ist doch so. Aber die haben meine Erfahrung alle gar nicht gemacht und denken, ja, es wäre schön. Ich habe zum Beispiel einen Cousin, der sagt, ja, Barbara, du denkst dir das so, wie dir das passt? Ja, dann nenn mich Pippi Langstrumpf, dann mache ich das eben. Aber vielleicht kriegst ja auch jeder so, wie er sich das vorstellt. Dann finde ich das toll. Dann freue ich mich jetzt schon auf all meine Patienten, auf meine Mukus, die da stehen und mich empfangen. Hm. Da glaube ich nämlich auch. Wir gehen nicht alleine über diese Brücke oder wechseln die Ebene. Da sind schon Helfer.
Ja, ich habe gestern noch gelesen, ich bin ganz schlecht da drin, Zitate wiederzugeben, aber sinngemäß sagte da auch jemand, dass es gibt Dinge, die wir nicht erklären können und wie schlimm wäre es dann, wenn ich dann noch nicht mehr meinen Glauben hätte. Also ist doch mein Glaube das Einzige, was zählt. Also oder das einzig Wahre sozusagen.
Ja,
weil dann mag es Menschen geben, die sagen, ja, aber das ist ja auch nur eine Wunschvorstellung. Ja, aber wenn ich die doch habe, kann ich doch mein Leben viel entspannter leben.
Und die habe ich mir ja nicht selber ausgedacht. Die habe ich ja auch gelesen, gehört, hat mir jemand erzählt. Ich hatte eine Patientin, die war mal dermaßen unterzuckert, dass die auch kurz vom Wechsel der Ebene war. Und die hat gesagt, Barbara, wenn so sterben ist, das mache ich aber dann jeden Tag. Also ich hatte keine, die direkt diese so eine Nahtoderfahrung, wo man ja auch viel von hört. Mhm. Das hatte ich nicht, aber sie hat mir gesagt, Barbara, wenn das Sterben ist, dann mache ich das jeden Tag.
Da können wir uns.
Also ich habe ganz viele so für mich dann Bestätigungen, dass das passt. Und weil für mich ist das alles so logisch, mein Denken. Ja. Und darum verstehe ich gar nicht, wieso andere das nicht so denken.
Ja, weißt du, wie oft ich das denke? Das ist doch so logisch. Warum sieht das denn keiner so?
Aber
ja.
Ich weiß, heute müssen sie auch nicht. Ich habe früher zum Beispiel gedacht, jeder muss ein Kind haben. Mhm. Jeder muss ein Kind haben, das ist das Beste auf der Welt. Heute weiß ich, nein, ich musste ein Kind haben. Für mich war das so vorbestimmt. Da glaube ich ja auch dran, dass alles vorbestimmt ist. Deine Geschichte ist schon geschrieben.
Ja.
Du kannst den Weg gehen, du kannst rechts gehen oder links gehen. Und wenn du links gehst, denkst du nach einer Zeit, wäre ich mal rechts gegangen. Und wenn du rechts gehst, denkst du nach einer Zeit, wäre ich doch mal lieber links gegangen. Das ist aber normal und das ist im ganzen Leben so. Es ist immer und immer wieder so. Du kannst nichts falsch machen, du kannst nichts richtig machen. Das muss sich für dich gut anfühlen. Und wenn es dann falsch war, dann wechselst du das wieder.
Ja, aber wir sind, ich weiß nicht, ob das je anders war, das ist wahrscheinlich, gehört einfach wahrscheinlich zur Menschheit dazu, dass wir meinen, wir entscheiden uns einmal und dann muss das alles so richtig sein und wir laufen da auf so ein Ziel hin. Das ist dieses ganz simple, wir leben im Hier und Jetzt und nur, also der Weg ist das Ziel. Es ist völlig egal, du kannst dir noch, wer weiß, was ausdenken. Natürlich können wir uns vorstellen, was das vermeintlich Perfekte wäre, aber trotzdem bist du aber jetzt da, wo du jetzt gerade bist. Und da, wo du jetzt gerade bist, ist immer richtig, immer. Auch wenn es sich scheiße anfühlt, dann ist es, so ist auch nur meine Meinung, ich muss das nochmal so sagen, auch wenn man eine schlechte Phase hat, wenn man irgendwann in diese Haltung kommt, ja, ich habe jetzt eine schlechte Phase, ich fühle mich gerade nicht gut, aber das wird schon für irgendwas gut sein. Das hilft ja auch schon in dem Augenblick dann auch. Man kann trotzdem, man soll es nicht negieren oder sagen, ja komm, jetzt rede dir das schön, darum geht's ja nicht. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn irgendwas ist, was vielleicht sich unangenehm anfühlt, dann sage ich das auch, dann versuche ich das natürlich, dass es mir besser geht, aber ich habe immer ganz tief drin, dieses Wissen, ja, das ist schon richtig so. Das soll jetzt so sein.
Ich weiß nicht, wann das bei mir angefangen hat. Ich habe so ein Urvertrauen. Mhm. Und seit ich mir das bewusst gemacht habe, dass ich dieses Urvertrauen habe, kann mich, ja gar nichts mehr will ich jetzt nicht sagen, aber kaum noch irgendwas erschüttern. Weil es wird schon so kommen, wie das soll. Und ja, manches ist schlimm, manches ist anstrengend, manches ist traurig. Aber wenn man das nicht erlebt, ist man nicht der Mensch, der man jetzt ist. Und du wärst ja jetzt nicht so, wie du bist, wenn du deine Erfahrung nicht gemacht hättest. Und auch wenn man an den Punkt kommt, wo man denkt, die Erfahrung hätte ich aber mal lieber nicht gemacht. Ja doch, die stand in deinem Buch. Kannst du nachlesen? Und die musstest du machen, weil damit du die nächsten Seiten weiter schreiben kannst.
Ja.
Und jeder schreibt seine Geschichte selbst. Aber der Kern ist vorgegeben und die Richtung ist auch vorgegeben.
Ich habe gestern noch mit jemandem drüber gesprochen und gesagt, ich glaube, ich habe noch nie gesagt, die Erfahrung hätte ich mir sparen können. Ich kann zwar sagen, ja, das hat sich nicht so gut angefühlt, aber ich brauchte es ja. Also ich sehe im Nachhinein auch immer, dass es logisch war für den Weg. Und je öfter ich mir das ja bewusst mache und das reflektiere, desto leichter wird es ja auch in der Zukunft für mich, wenn ich mal wieder merke, ja, irgendwas ist gerade komisch, aber dann ist es schon so ein bisschen mit so einer Spannung auch, so einer Neugier. Ah, okay, jetzt mal gucken, was jetzt kommt irgendwie. Ja. Ne? Also so eine gewisse Gelassenheit.
Ja auch, wenn man eben schon älter ist. Man hat ja schon mal nun mal auch ein paar Erfahrungen gemacht, aber man wächst da rein. Ich glaube ja auch, dass jeder seine eigene Erfahrung machen kann, muss. Wir können so viel erzählen und sagen, wie wir wollen. Der Mensch muss das selber erfahren und selber für sich finden.
Mhm.
Aber wir können den Anstoß geben. Leute denken ein bisschen über Leben, Sterben, Tod nach. Ist ja gar nicht so. Tut doch gar nicht weh, oder?
Also. Nein, also guck mal, wenn ich jetzt daran zurückdenke, darüber haben wir ja auch neulich schon mal am Telefon gesprochen. Es ist manchmal so, dass ich, ich denke jetzt nicht stündlich an meine Großeltern. Großeltern habe ich nie gesagt, aber um die alle in ein, ne? An Oma und Opa. Aber es kommt manchmal. Und wie du sagst, es springt einen an wie ein Raubtier. Und ich bin neulich durch den Wald gegangen und war auch so in Gedanken und habe aber wahrgenommen, dass so rechts von mir so ein älteres Ehepaar läuft. Und die sahen gar nicht aus wie Oma und Opa, aber irgendwie so ältere Menschen haben ja so eine Haltung und so. Und dann auf einmal hat mich so eine Trauer und einen Schmerz durchfahren von oben nach unten. Und dann sind mir sofort die Tränen gekommen. Und weil ich wusste ja sofort, was ist los, die haben mich erinnert und ich vermisse die und ich würde so gerne nochmal mit denen reden. Aber es ist auch so, ich weiß ja, kommt ja noch, ich muss noch ein bisschen geduldig sein. So fühlt sich das an für mich. Und dann nach diesem kurzen Schmerz kommt sofort so eine ganz tiefe Liebe und Frieden und Dankbarkeit. Und deswegen ist es für mich, hat es nicht mehr diesen Schrecken. Ich bleibe nicht in dieser Verzweiflung. Ich meine, wir wissen alle nicht, was ist, wenn man ein Kind verliert, einen Partner verliert. Das sind nochmal andere Nummern. Weiß ich nicht, ob ich dann genauso reden würde. Ich habe jetzt nur Menschen verabschiedet, die ihr Leben auch gelebt haben. Aber trotzdem, vielleicht ist das auch meine Vorbereitung. Oh Gott, auf wer weiß was, ne? Und ja, und dieses Empfinden, das und diesen Abschied und wie wichtig das ist und was einem das gibt, das habe ich ja auch bei Oma erlebt und die hast du ja auch begleitet. Die ist nach dem Tod von Opa, sage ich mal so, hatte sie nicht mehr so viel Lebenslust, könnte man so sagen. Ne? Also war schon schwierig. Waren ja auch, wie viele Jahre waren es da? 19 bis 24, 5 Jahre. Und die letzten Wochen, vielleicht Monate, da fing an, dass man irgendwas so gemerkt hat, ne? Dass sich was verändert hat, auch so, so von wegen nicht mehr sofort erkannt oder ein bisschen, kann man sagen, aggressiver ist sie geworden oder wie würdest du sagen? Nee,
nicht aggressiver, aber dass wir sie nicht mehr wirklich verstanden haben. Wir haben auch lange gebraucht, sie war dement, das wussten wir ja aber lange nicht. Das fing an, als sie sagte mit dem Fernseher, ich komme da gar nicht mehr mit zurecht. Ja, weiß man, hat man überall schon mal gesehen, wenn alte Leute mit so einer Fernbedienung hantieren sollen, ist schwierig, wenn da 30, 40 Knöpfe drauf sind. Also wurde das abgeklebt. Habe ich aber doch gedacht, das ist ja normal bei alten Leuten. Als sie dann aber erste Mal so sagte, sag mal, wann kann ich denn wieder nach Hause?
Weißt du noch, wann das war?
3, 4 Monate, bevor sie dann auch gestorben ist. Ich dachte sofort, sie will sterben. Wollte sie auch. Sie wollte immer zu ihrem Mann. Aber ich dachte, mit zu Hause meint sie sterben. Meine Schwester hat gedacht, die meint, da wo sie groß geworden ist, ist mit ihr dahin gefahren. Nee, das meinte sie aber auch nicht. Also da sind wir nie hintergekommen, was sie damit meinte. Aber sie hatte einfach eine Sehnsucht nach Hause. Und ich glaube ja, wenn wir sterben, dass wir nach Hause gehen. Ich glaube, wir gehen dahin, wo wir vor unserer Geburt waren oder wo unser Haupt-Ich auch ist, weil das erzählen auch viele, die eine Nahtoderfahrung gehabt haben, dass sich das anfühlte wie nach Hause gehen und dass sich das anfühlt, als wenn man in der absoluten Liebe, von der absoluten Liebe umarmt wird. Und wenn man mich fragt, was der Sinn des Lebens ist, dann ist das eigentlich nur Liebe. Finde ich auch so ganz einfach, so ganz simpel. Und manche glauben an Gott. Und ich glaube, ja, wenn Gott die Liebe ist, dann ist das so. Für mich ist aber Gott in jedem einzelnen Menschen. Darum würde ich nie irgendeinem Menschen extra wehtun, weil ja, Liebe und das ist so, ich kann das, ja, manches kann ich auch nicht erklären, manches kann ich nur fühlen.
Ja, aber es kommt mir auch gar nicht fremd vor und ich bin sicher auch die zuhören, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Ich habe heute Morgen auch nochmal so einen Ausschnitt gesehen und ich weiß, dass es manchmal schwerfällt, das auch so zu sagen, weil wir so immer versuchen, alles logisch zu erklären, immer mit dem Kopf und das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit zu erklären. Aber was fühlst du denn in dem Augenblick? Lass doch mal deinen Kopf aus, spür doch mal rein. Und das klingt dann immer so esoterisch. Aber das ist ja nur so, wie wir das bewerten. Ne? Also wir nennen es spirituell und esoterisch. Aber eigentlich ist es ja das, was man fühlt, ist ja dann ist die eigene Wahrheit. Das hat ja nichts, das kann einem ja kein anderer irgendwie sagen, wie man zu fühlen hat. Und wenn man da mehr Vertrauen hat, dann sind einem auch die Dinge, die du sagst oder die auch andere Menschen sagen. Heute der Podcast war von Laura Marlina Seiler, die wirst du wahrscheinlich nicht kennen, weil das auch eine von jetzt, ich kläre dich kurz auf, per Facebook gibt es nicht mehr wirklich, also gibt es noch, aber da sind die alten Menschen auf Instagram da sehr aktiv und die hat heute nämlich auch nochmal gesagt, oh, es fällt mir so schwer, das so zu sagen und auch immer dieses Wort Gott, ne, ersetzt es durch was anderes, durch Higher Self, durch Energie, durch Universum, was auch immer, Liebe. Das ist ja einfach nur, wir versuchen ja wieder nur ein Wort zu finden, was einen ein Gefühl eint, was alle fühlen irgendwie. Und ich meine, Liebe, es gibt ja diesen Spruch, no matter what the question is, the answer is always love. Also egal, ja, ne, was die Frage ist, ist ja auch so.
Ja.
Und ich glaube das auch, weil diese Erfahrung, und das wollte ich gerne nochmal erzählen, mit Oma war, dass sie, also erstmal, die war nochmal vor Weihnachten hier, die ist im Februar gestorben und vor Weihnachten war sie mit Mama nochmal hier zum Frühstück. Und dann, da hatte ich sie irgendwie ein paar Wochen lang nicht gesehen und dann mache ich so die Tür auf und dann steht sie da so und ich sehe genau den Augenblick, wo sie hatte einen neutralen Gesichtsausdruck und auf einmal erkennt sie mich dann, glaube ich, und hat so ein Lachen im Gesicht und ich nehme sie so in den Arm und wir halten uns ganz lange fest. Die hat ja immer lange umarmt, Oma. Und da wusste ich sofort, es ist was anders auch wieder, ne? Und dann habe ich auch gemerkt, die hat auch so wenig gesprochen am Tisch. Die hat dann ja auch weniger, ist ja auch so zum Ende hin, ne? Dann essen die Menschen weniger. Und dann habe ich gemerkt, oh, okay, die kann auch dem Gespräch überhaupt nicht folgen. Gut, jetzt meine Mutter und ich reden ja auch in einer Rekordgeschwindigkeit, da kommt ja auch keiner mit. Aber ich wusste, okay, das bringt dir jetzt auch nichts, dass sie hier so sitzt. Ich möchte aber gerne irgendwie was teilen mit ihr. Dann bin ich auf den Dachboden gegangen und habe alte Fotobücher geholt und habe ihr dann so Bilder aus ihrem Leben gezeigt, wo ja auch Menschen sind, die teilweise nicht mehr leben, wo auch Opa ist. Und dann, sie konnte das nicht mehr zuordnen. Sie hat sich nicht erinnert. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist eine ganz andere Phase irgendwie dran. Mhm. Und dann weiß ich gar nicht, wie oft ich sie dann noch gesehen habe. Aber dann hast du ja irgendwann gesagt, hör mal, die hat sich jetzt heute Morgen hingelegt und die steht auch nicht mehr auf. Und dann bin ich sofort hingefahren, weil ich wusste, okay, jetzt will sie gehen. Also die wollte auch nicht mehr essen. Sie hat also sozusagen selber entschieden. Sie ist irgendwann einfach nicht mehr aufgestanden morgens. Ja. Ne? Aber ganz ohne, wie ich jetzt das so empfunden habe, ohne Drama. Und andere würden ja dann sagen, oh Gott, lass uns einen Krankenwagen holen. Die isst nicht mehr, die trinkt nicht mehr. Und uns war, oder dir ja vor allen Dingen, oder den anderen, völlig klar, nee, ist alles richtig so, weil sie hat ja jetzt 5 Jahre gesagt, sie will gehen. Und jetzt scheint ja die Zeit zu kommen. Und dann weiß ich, wie sie da lag. Und dann habe ich sie, das ist auch komisch, das habe ich dir ja auch neulich erzählt. Wenn die Menschen, ich kann meiner Familie, meinen Kindern, meinem Mann ganz viel so körperliche Liebe geben und das so zeigen auch. Ne? Ich habe gar keine Berührungsängste, aber in meiner Herkunftsfamilie fällt mir das total schwer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es jetzt meine Schwester ist, meine Mutter, natürlich umarme ich die, aber ich habe so eine Scheu, die anzufassen irgendwie dann mal in manchen Situationen so, weil ich dann Angst habe, dass das zu viel ist oder übergriffig. Und da in dem Augenblick, als sie da lag, war es für mich völlig klar, dass ich ihre Hände nehme, dass ich ihr Gesicht streiche, dass ich ihr auch sage, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihr bewusst mal gesagt habe, dass ich sie liebe. Und da war es so, ich habe ihre Hand genommen, ich habe gesagt, Oma, ist es soweit? Sagt sie, ja, ich denke jetzt der liebe Gott hat mich jetzt endlich erhört, ich kann jetzt endlich gehen. Und das ist so gewesen. Und dann habe ich gesagt, Oma, danke für alles, was du für uns gemacht hast. Ich habe dich sehr lieb. Und dann hat sie gesagt, ich habe dich auch lieb, mein Schatz. Und dann haben wir uns einfach so festgehalten. Und dann war das nicht, natürlich ist man traurig, aber es fühlte sich total stimmig an. Das ist ja einfach aus mir rausgekommen, das war richtig. Ich hatte das Gefühl, es ist alles gesagt, ich brauche auch nicht mehr sagen, ich muss dir nichts aufzählen oder alles war so richtig und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, ja, jetzt kann sie gehen, jetzt ist gut. Mhm. Und dann
sie hat ja noch, also 3 Tage, meine ich, im Bett gelegen und jetzt haben wir zum Glück solche Familie. Wir haben ja noch mehr Kinderkrankenschwestern in unserer Familie. Meine eigene Tochter ist Kinderkrankenschwester, deine Schwester ist Kinderkrankenschwester, die Cousine ist Kinderkrankenschwester und natürlich war immer jemand bei ihr und immer hat jemand neben ihr gelegen. Ich habe wunderschöne Fotos, wo Dana mit Oma im Bett liegt, Händchen haltend, und natürlich wurde nicht mehr geredet, aber wurde ja trotzdem gefühlt. Ich habe wunderschöne Fotos, da liegt mein Bruder neben meiner Mutter, also da war ja noch das Bett von Opa, also war da auch immer Platz. Ich habe wunderschöne Fotos, wir haben ja dann angefangen auch nachts da zu bleiben, da war immer jemand da, dann hat Alexandra nachts im Bett gelegen, habe ich wunderschöne Fotos, wie friedlich das ist. Und sie war keine Minute alleine und sie wusste, dass wir uns so um sie kümmern. Sie wusste, sie muss nicht ins Krankenhaus, weil sie vorher von Tante Burga auch miterlebt hat. Mhm. Die hat ja auch im gleichen Haus gewohnt, die hat sich auch irgendwann ins Bett gelegt und ist dann da schön gestorben, obwohl ihr Hausarzt gesagt hat, die muss ins Krankenhaus. Dann muss jemand da sein und ich war da, der sagt, mit 94 geht hier keiner mehr ins Krankenhaus, die darf jetzt hier mal sterben. Das ist das nämlich. Das war auch viel im Krankenhaus. Wir müssen die Leute auch, die müssen auch sterben dürfen.
Ja.
Manchmal oder ganz oft wird das so verhindert, damit wir noch 2-3 Tage länger sagen können, nee, die lebt. Mhm. Nein, wir hindern Menschen am Sterben und das darf man nicht.
Mhm.
Und das ist auch so ein Kampf. Und so konnte Oma friedlich einschlafen und als Dana dann geschrieben hat, sie war bei meinem ersten Atemzug dabei und ich bei ihrem letzten, da muss ich heute noch, und so war es auch, und das ist doch rund, das ist doch Leben.
Mhm.
Sie war bei ihrem, als sie geboren wurde, dabei.
Dana ist deine Tochter, um das nochmal kurz zu sagen.
Ja, genau. Und Dana war dabei, als sie das letzte Mal geatmet hat. Mhm. Und es war so ganz normal.
Mhm.
Und viele andere waren ja auch, wir waren ja alle ihre Kinder waren bei ihr, als sie gestorben ist. Mhm. Und trotzdem, als sie dann nicht mehr geatmet hat, wurde gesagt, ja, das kann doch jetzt nicht sein, die kann doch jetzt nicht tot sein. Die ist 3 Tage lang gestorben. Mehr oder weniger gestorben.
Hm.
Und als es dann zu Ende war, war es immer noch zu früh.
Hm.
Den richtigen Zeitpunkt kriegt man nie. Und auch Oma ist 24 Stunden in ihrem Bett geblieben. Wir haben sie selber fertig gemacht. Also bei uns werden Menschen dann noch gewaschen, frisch gemacht, wenn es sein muss, die Haare gewaschen, schön angezogen, weiß ich nicht, was sonst noch alles gekämmt. Und wir haben sie gemeinsam in den Sarg gelegt am nächsten Tag.
Mhm.
Und ich habe den Sarg zugedreht und es war okay.
Mhm.
Natürlich war ich ganz, ganz traurig und alles, aber das gehört dazu. Aber da geht halt um meinen Abschied nehmen, um mein Empfinden. Meiner Mutter habe ich das gegönnt.
Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt war sie. Sie wäre 89 geworden. Das ist doch auch ein gesegnetes Alter.
Und sie wollte es. Es ist ja nicht so, als hätte sie gesagt, bitte, bitte, guck, dass ich noch hier bleibe. Nein, das ist ja vielleicht auch so ein, warum es dann zwar nicht weniger traurig ist, aber sich trotzdem stimmig anfühlt und friedlich ist, weil man einfach wusste, sie wollte gehen.
Ja.
Und jetzt muss ich aber, oder habe ich trotzdem den Wunsch, noch mal kurz zu fragen, sind das alles Menschen, die älter geworden sind? Du hast auch Menschen kennengelernt, die früh gestorben sind, allerdings auch da, da die Geschichte dahinter, die Herren aber auch ein langer Leidensweg, oder ist das einfach für die Erlösung? Was denkst du, wie es ist, wenn er dann jemanden aus dem Leben, wie man das so schön sagt, gerissen wird? Oder wenn ein Kind, was wahrscheinlich mal so ein bisschen mal vielleicht im Unfall stirbt?
Kann ich gar nichts zu sagen, habe ich eben noch nicht erlebt. Ich meine, meine größte Angst, ich habe immer schon Verlustängste gehabt. Meine größte Angst ist, dass ich meine Tochter mal verliere.
Mhm.
Und als ich noch kleiner war auch und als ich noch gearbeitet habe, war meine größte Angst, dass ich mal beweisen muss, dass ich da so fest dran glaube an das, was ich den Eltern erzähle, um sie zu trösten. Was ich eben glaube, was nach dem Tod ist. Ich dachte immer, ich muss das bestimmt mal beweisen. Ich habe aber auch gedacht, als ich schwanger war, ja, ich habe bestimmt ein Kind mit Mukoviszidose. Bis ich gedacht habe, ja, wo soll denn so ein Kind sonst hin, außer auch zu mir? Dann war ich damit fein.
Mhm.
Und so ist es auch. Dana kann, also deine liebsten Menschen können jederzeit tot umkippen. Und trotzdem wird sich an dem, was ich glaube, was danach ist, nichts ändern.
Mhm.
Diese Trauer oder diese Verlustangst oder dieses Abschiednehmen ist ja was anderes als das, was man denkt, was dann da ist.
Mhm.
Und ich glaube ja auch an ein Wiedersehen. Ich glaube an ein Wiedererkennen. Warum hast du dich in deinen Mann verliebt? Weil du ihn aus einem früheren Leben wiedererkannt hast, die Seele.
Mhm.
Ich wusste, ich brauche dieses Kind und auch genau dieses.
Mhm.
Auch wenn alles drumherum nicht so passte, ja, dann wird es eben passend gemacht.
Ja.
Und manche brauchen auch 2 Kinder oder 3 Kinder, habe ich alles nicht gebraucht. Hätte ich vielleicht, wenn ich einen Mann gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch mehrere Kinder, aber erfüllt und fertig war ich mit ihr.
Mhm.
Die kannten Dana auch alle. Also von daher war auch klar, für Dana, die ist da ja so reingewachsen.
Ja, ja, und du hast jahrelang gesagt, auf keinen Fall wirst du Kinderkrankenschwester.
Ich habe gesagt, ich verhindere das auf jeden Fall.
Aber warum denn, wenn du so erfüllt warst in dem Job?
Ja,
du wolltest eher das
Leid.
Es geht nicht um die Bezahlung, es geht nicht anstrengend, es geht nicht um den Schichtdienst, es geht auch um dieses Leid, was man aushalten muss. Das ist schon hart. Ich weiß, dass ich irgendwann die Leichtigkeit des Lebens verloren habe. Also so oberflächliche Gespräche strengen mich sehr an. Ist aber das Normalste von der Welt. Aber ich habe lieber tiefergehende Gespräche. Mhm. Nur kann es ja nicht immer. Ich weiß auch, dass es nicht immer nur um Leben und Sterben und Tod geht. Aber ich will auch nicht über das Wetter reden oder so.
Siehste, guck mal. Und dann jetzt, die weiter zuhören, wisst ihr, wo es herkommt. Und ja, du wolltest ihr das Leid ersparen, aber du hast dann ja auch nicht lange auf sie eingeredet, oder? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber die hat dann ja auch so einen Willen gehabt. Und ich kann euch nur sagen, ihr wollt alle eine Barbara und eine Dana und auch eine Caroline. Denn an eurer Seite und auch eine Rebecca.
Auf jeden Fall.
Wollt ihr haben, denn es ist ja ein Unterschied, ob jemand abwägt, weil er überlegt, ja, kann ich gut mein Leben organisieren oder was ist ein sicherer Job oder wo werde ich wie bezahlt? Die möchte ich nicht treffen. Ich möchte dann so Seelen wie euch treffen. Denn wir waren in der Situation, wir waren im Krankenhaus und da war ich aber verdammt froh, dass die da waren. Denn es ist ein Unterschied, ob jemand aus einer Bestimmung heraus seine Arbeit macht oder weil das muss. Ich weiß, dann fühlen sich, ich versuche immer alle mitzunehmen. Dann manchmal geht es ja auch nicht anders, aber ja, trotzdem, deswegen gut, dass du sie nicht daran gehindert hast, aber trotzdem wünschen wir allen pflegenden Personen, dass die Verhältnisse anders sind, dass die Umstände anders sind, der Voraussetzungen, da wo sie arbeiten.
Ja, wünsche ich auch.
Ja. Und ich wollte eigentlich noch von meiner anderen Oma erzählen, das habe ich ja auch schon neulich gemacht. Ich meine, es ist genauso gewesen und ausgerechnet ich, die ja mit der Kirche wirklich nichts an der Mütze hat, ne? Und die Oma, die immer gesagt hat, in jede Karte reingeschrieben hat, Gott schütze dich, wo ich dann immer auch. Aber interessant, dass ich jetzt nochmal anders das lese. Ist genau wie mein Opa. Opa hat ja auch, der ist ja auch in die Kirche gegangen, der hat auch in die Karten sowas reingeschrieben. Und ja, vielleicht hat diese Generation dann dieses Wort dafür für sich. Vielleicht war es dann nicht möglich, das nochmal anders zu beschreiben, aber es geht ja auch da ums Gefühl. Und da hat sie ja auch, wenn sie das reingeschrieben hat, Gott beschütze dich und jahrelang habe ich die Augen verdreht, bin ich, oder irgendwann dann mich auch darüber lustig gemacht und wenn die dann immer vom lieben Gott gesprochen hat und dann war ausgerechnet ich dabei, als sie dann letzte Segnung bekommen hat. Ne? Also, dass da jemand nochmal da war, eine Seelsorgerin, und da dachte ich so, das ist doch komisch. Ich hatte immer diese Berührungsängste und konnte es manchmal auch nicht so gut aushalten mit ihr, wenn sie so gesprochen hat. Und ich frage mich auch dann immer, warum das so war. Und dann in dem Augenblick, aber das gar keine Frage war und ich die anfassen konnte, ihr was zu trinken geben konnte, alles sagen konnte und einfach dabei war, als dann diese Frau dann neben uns gebetet hat, das Vaterunser. Ich habe weiterhin, habe ich es nicht mitgesprochen, wie ich es nie mache. Auf keiner Veranstaltung spreche ich es mit. Aber trotzdem war ich so mit meiner Oma verbunden, die ich da an der Hand gehalten habe und dachte so, ist das nicht, das ist ein Zeichen, also irgendwas ist das. Das ist nicht zufällig, dass das so, dass ich da jetzt sitze und dass ich das jetzt erfahre.
Nee, manches ist einfach auch in einem drin. Und man muss das nicht benennen. Man muss es nicht so benennen.
Ja.
Fühlen, da hast du einfach nur gefühlt und
ja.
Wenn das dann richtig war und du wusstest, für deine Oma ist es auf jeden Fall richtig und du hattest nicht das Gefühl, oh, hier laufe ich weg, wenn die ihren Vater unser beten.
Nein, gar nicht. Es war, ich habe dann auch so ein bisschen, die hatte ja schon die Augen zu, aber habe dann auch so ein bisschen gelacht, aber jetzt im Sinne von, ach guck mal Katharina, was hier gerade passiert, das ist doch echt interessant und ja, das sollte irgendwie dann so sein. Und auch da ist es wieder, dass ich da dann rausgegangen bin. Ich wusste jetzt, sie hat ja nur noch ein paar Stunden gelebt, aber ich wusste auch, das war jetzt das letzte Mal. Und auch da hatte ich ein paar Tage vorher, als ich da war, auch nochmal das Gefühl, als hätte ich mich verabschiedet. Also ich habe dann nochmal sowas zu ihr gesagt, schöne Grüße von den anderen. Und ich habe auch gesehen, dass sie das weiß. Ich habe sie angeguckt und habe in ihren Augen gesehen, sie sieht mich jetzt das letzte Mal bewusst und so war es auch. Danach hat sie tief geschlafen.
Ich bin ja auch davon überzeugt, man muss gar nicht unbedingt dabei sein, um Abschied zu nehmen. Es gibt schon auch andere Verbindungen.
Mhm.
Weil
ich habe Kinder erlebt, die haben genau gewartet, dass ihre Eltern auf dem Flur waren.
Hm. Also, dass sie nicht am Bett waren.
Dass sie nicht am Bett waren. Auch wenn man da schon 3 Tage, 4 Tage verbracht hat. Ich weiß auch, ich hatte ja ganz viele Lieblingspatienten. Da ist Marion gestorben und die Oma war da, der Papa war da, von Lilo, kennst du vielleicht auch schon erzählen. Mhm. Der Papa war da, die Oma war da und die Mama war da und Barbara, hochschwanger. Mhm. Und alle 3 waren weg, einer Pipi machen, einer Apfel essen, einer draußen weinen oder so. Und ich war alleine mit Marion und ihre ältere Schwester ist schon 2, 3 Jahre vorher gestorben. Und wie ich nun mal so bin, habe ich zu ihr gesagt, wenn du gehen willst, wenn du zu Kerstin gehen willst, dann geh ruhig. Und da ist die gegangen. Und das war auch okay. Und dann darf man nicht denken, wenn man Mama ist oder so, warum bist du nicht gestorben, als ich bei dir war? Nein, da hätte sie nicht gekonnt. Die wusste, ich war da, ich war ja für ihre Mama da, ich war nicht für sie da. Mhm. Und mit dem Lilo habe ich heute noch Kontakt. Mhm. Und da ich da hochschwanger war, weißt du, wie lange das her ist? Über 37 Jahre. Und Lilo sagt heute noch, Dana ist auch ein bisschen meine Tochter.
Ja.
Von daher, nicht böse sein, wenn Menschen, die man liebt, sterben, wenn man nicht dabei ist. Dann können die das nicht anders. Wir wissen es ja selber. Wir können auch nicht loslassen. Wenn man nicht die Überzeugung hat, dass es für den, der geht, besser wird. Mhm. Ich kann jeden gut loslassen, weil ich mich freue. Ich bin da so von überzeugt. Und jeder, der das noch genauer wissen will, der kann mich ja gerne anschreiben. Oder ich könnte halt immer so allen mitteilen, obwohl ich das immer nur denen mitteile, die gerade betrifft.
Ja, ich weiß, was du meinst. Man soll es ja auch keinem aufdrängen, aber weil du vorher noch gedacht hast oder gesagt hast, worüber sollen wir denn reden jetzt? Also was sollen wir denn reden? Ja, aber genau das ist es ja. Wir wollen hier niemanden überzeugen, sondern nur Ideen oder Impulse oder Erfahrungen auch mitgeben.
Wollte ich gerade sagen, nur erzählen, wie wir das erlebt haben.
Genau.
Mehr will ich gar nicht.
Ja.
Und wenn man mir Fragen stellt, auch Tanten oder wer auch immer, die sind immer getröstet. Wenn ich das so erzähle. Ich will nicht sagen, die glauben das dann auch. Aber mir hat auch mal jemand gesagt, ich habe auch, als das so anfing, dass ich das für mich sortieren musste, da war nicht nur Kübler-Ross, da habe ich dir bestimmt auch mal geschenkt. Leben nach dem Tod von Raimund Moody.
Ja, weiß ich nicht, aber ich habe ja viele solche Bücher gelesen.
Habe ich schon bestimmt 20 oder 30 Mal verschenkt. Der erzählt eben auch Menschen oder von Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten. Und das habe ich auch mal einer Frau geschenkt, deren Mann gestorben ist und die hat gesagt, das hat mich so getröstet, Barbara. Wenn es nur so sein könnte, ist das schon ein Trost. Ja, und was brauchen wir denn, wenn jemand gestorben ist? Wir brauchen erstmal Trost. Und jetzt habe ich neuerdings, habe ich dir aber auch gestern oder irgendwann am Telefon schon gesagt, wir können ja den Menschen, der gestorben ist, einfach weiterlieben. Wir können ihn einfach weiterlieben. Sagt doch keiner, dass man aufhört. Der muss doch dafür nicht da sein. Ich liebe alle weiter, die ich gekannt habe, die ich begleitet habe. Alle meine Muckus, meine Eltern. Das war nämlich, als Opa Geburtstag hatte, habe ich da geschrieben. Ich liebe dich einfach weiter.
Ja. Ja, es ist ja auch so. Das kann man aber ja auch dann erst wahrscheinlich nur nachvollziehen, wenn man es erlebt hat. Ne? Das meiste ist ja, muss man selber erleben einfach.
Ja.
Es ist ein Gefühl und vielleicht ist es sogar noch ein bisschen intensiver, weil man wahrscheinlich noch mal so mehr verstanden hat. Ich weiß es nicht. Und es hilft ja auch dabei für mich, dass ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe und diese Einstellung dazu habe, auch nicht nur dann vorbereitet zu sein, wenn andere Menschen vielleicht noch sterben, was heißt vielleicht, wenn die anderen Menschen sterben, weil die sterben ja auf jeden Fall, aber auch das Leben nochmal anders zu leben und bewusster zu leben. Also ich bin ja eh schon ein sehr bewusster Mensch, aber noch mehr. Noch
und nicht immer mehr, nicht immer größer, weil das muss auch jedem klar sein. Du nimmst ja gar nichts mit.
Nee.
Das ist mir auch so bewusst geworden, als wir unser Elternhaus ausgeräumt haben. Die Sachen alle weg, egal was da stand. Das war auch so witzig. Dana war jetzt mit bei Malis. Also ich habe ja immer gesagt, ich bin jetzt in Rente, ich will mich um niemanden mehr kümmern. Tue ich auch nicht, aber einmal die Woche fahre ich noch eine alte Tante.
Das wird auch
besuchen.
Nie anders sein.
Ja, das ist auch schon viele Jahre bei mir so. Einmal die Woche mache ich immer so Sachen. Und da ist Dana mal mitgefahren und auf einmal war die wieder in der Welt von Oma und Opa. Weil ja die Möbel alles wie so da war und die 94-jährige oder 93-jährige Frau sitzt da und spricht auch über ihren Opa und ihre Oma und sie sagt, das war so ein Geschenk. Das hat sie ja so nicht mehr. Egal wo sie hinkommt, das sieht nirgendwo mehr so aus, wie sie das kannte. Und dann war sie so froh, dass sie sich mal 2 Stunden Zeit genommen hat, da mitzufahren. Und das ist doch kostbar, das sind doch Geschenke.
Ja.
Ich würde das allen gerne schenken.
Ja, aber du hast ja jetzt was geschenkt. Du warst jetzt hier und hast darüber gesprochen und ich glaube, dass das viele berührt und die dann was draus mitnehmen. Und du hast gesagt, die können sich bei dir melden. Ich werde eine E-Mail-Adresse unten eingeben und dann können die sich bei dir melden. Ja, danke, dass du hier warst. Ich will gar nicht aufhören. Ich schiel gerade nur so ein bisschen auf die Zeit. Aber guck mal, und jetzt lachen wir am Ende und alles ist dabei gewesen jetzt auch wieder. Ja. Ne? Tränen, ja. und Trauer und Glück und Liebe und Freude und Lachen, alles ist dabei und alles kann gleichzeitig sein.
Ja, das nennt man Leben.
Danke.
Ich danke dir. Ich habe ja gedacht, worüber sollen wir denn reden?
Das war sie, die allerneueste Folge im Pariser Salon. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr einen Like da lasst und wenn ihr mich auf den anderen Kanälen unterstützt. Das hilft dabei, dass der Podcast sichtbarer wird. Ich weiß, es ist manchmal so eine nervige Angelegenheit, aber wenn euch das gefällt, was ich hier mache und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich und ich danke euch sehr dafür. Und jetzt wünsche ich euch, egal, ob ihr in den Tag startet, in die Nacht geht, alles Liebe und bis bald.